Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Hallo und schönen guten Morgen. Ich habe mir heute die Berlinale ins Studio geholt, damit es ein bisschen aufregend bleibt beim Stau und Streik in Berlin. Dann hat es aber doch in letzter Minute noch geklappt. Und ich freue mich hier sehr auf die Begegnung mit Devrim Lingnau. Diese Stunde wird, denke ich, sehr schnell vergehen, denn Devrim Lingnau ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch bildende Künstlerin. Es gibt also eine ganze Menge sehr Unterschiedliches zu besprechen, auch was ihre Rollen angeht. Auf Netflix gibt sie der Sissi in der Serie Die Kaiserin, einen sehr eigensinnigen Charakter. Und hier auf der Berlinale, da sehen wir ihr im hochaktuellen nur politischen Film Hysteria zu, und zwar dabei, wie sie sich in einem Netz aus Vorurteilen und Missverständnissen verstrickt. Ich freue mich sehr, dass Sie es hier nachher geschafft haben im Deutschlandfunk Kultur. Herzlich willkommen, Devrim Lingnau. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Als Schauspielerin vor der Kamera sind Sie ja, würde ich denken, jedenfalls nie allein. Um Sie herum immer ein ganzer Set von Leuten, zig Menschen. Als Künstlerin im Atelier stelle ich Sie mir dagegen eher fokussiert und alleine vor? Ist es genau dieser Gegensatz, den es ausmacht?
Im Endeffekt schon. Das Ding ist, dass ich ja jetzt gerade erst die Kunstakademie am Abschließen bin und insofern tendenziell noch keine Einzelateliers hatte, sondern immer auch noch mit Studierenden gemeinsam in einem Atelier war. Aber ja, das wäre so der Wunsch, dass ich dann irgendwann auch noch mehr alleine in einem Atelier arbeiten kann, um tatsächlich diesen Kontrast zum Filmset auch zu haben.
Denn Sie suchen diese Abwechslung.
Genau.
Also, ja. Okay. Darauf kommen wir zu sprechen. Devrim Lingnau ist nicht nur mit dem Film Hysteria auf der Berlinale vertreten, sondern ist auch ein European Shooting Star. Was das heißt, das erklärt sie uns gleich hier. Das internationale Filmfestival Berlinale ist ja nicht nur die Gelegenheit fürs Publikum, so es Karten bekommt, Filme aus aller Welt zu sehen, die ansonsten eben gar nicht im Kino unbedingt hier auftauchen, sondern hinter den Kulissen ist die Berlinale natürlich ein riesiger Marktplatz für Drehbuchideen, aber auch für fertige Filme, zum Beispiel für den Film Hysteria mit seiner Hauptdarstellerin Devrim Lingnau. Sie ist heute zu Gast. Frau Lingnau, bei der Premiere hat der Produzent Klaus Reichert so in den Saal gerufen, wir suchen noch einen Verleih. Wissen Sie, ob das inzwischen geklappt hat?
Dazu kann ich jetzt nichts Genaues sagen, aber wir sind tatsächlich noch in Gesprächen. Ja.
Da ist dann die Berlinale aber auch gut, ne? Also viele, viele Treffen, ständig irgendwie ja auf sich aufmerksam machen, nicht nur von ihrer Schauspielerinnenseite her.
Auf jeden Fall, ja.
Es ist ja unbedingt notwendig, dass ein Film also so ein Verleih bekommt, um in die Kinos zu kommen. Ist für Sie eigentlich das Projekt nach Abschluss der Dreharbeiten abgeschlossen oder liegt Ihnen gerade dieser Film so am Herzen, dass Sie verfolgen wollen, auch wie es weitergeht?
Unbedingt. Mir liegt natürlich Hysteria besonders am Herzen, weil das so eine enge Zusammenarbeit, nicht, dass andere Projekte keine enge Zusammenarbeit gefordert hätten, aber das war mit Mehmet schon sehr besonders für mich, gerade weil das zum ersten Mal auch eine deutsch-türkische Figur war, die ich so mit so viel Raum auserzählen durfte. Und insofern liegt mir die natürlich schon besonders am Herzen und überhaupt auch die Themen und Inhalte des Films. Gerade auch in den heutigen politischen Zeiten, finde ich, ja, ist einfach dieser Film besonders relevant. Und deswegen liegt mir natürlich auch am Herzen, dass er jetzt bald und schnellstmöglich in die Kinos kommt.
Ja, über diese, für die politischen Inhalte oder überhaupt für die Inhalte nehmen wir uns jetzt auch gleich noch Zeit. Ich würde gerne noch ein bisschen bei den Möglichkeiten bleiben, die die Berlinale bietet, auch Ihnen bietet. Sie sind ja European Shooting Star als solche eingeladen. Eine von 10, glaube ich, ne? Genau. Was bedeutet diese Auszeichnung eigentlich?
Naja, das ist eine Auszeichnung, die jährlich auf der Berlinale vergeben wird und sie wird vergeben an 10 europäische DarstellerInnen, die durch ihre Leistung in ihrem jeweiligen europäischen Land, aus dem sie kommen oder aber auch international besonders aufgefallen sind. Und es ist eigentlich wie ein Förderpreis für junge Nachwuchstalente, würde ich das
auch
sagen.
Auch Förderung direkt auf der, Sie haben glaube ich auch richtig Workshops gehabt auf der Berlinale?
Naja, Workshops weniger. Wir hatten halt einen großen Pressetag zum Beispiel, wir haben Casterinnen und Caster kennengelernt, wurden zu Abendessen eingeladen, haben Leute aus der Filmbranche kennengelernt.
Ah, ja.
Also es ist eher so ein Networking-Space, ja.
Sind Sie Networkerin? Wie ist das für Sie?
Es kommt darauf an, mit wem ich rede.
Also Networking um jeden Preis will dann auch gelernt sein. Ne? Ja, ich denke mir, dass so Verabredungen mit Castingdirektoren, Filmschaffenden, eine jagt die andere. Ist das noch aufregend für Sie oder?
Auf jeden Fall ist das aufregend für mich. Ich bin sehr gespannt, weiterhin Leute aus unserer Branche kennenzulernen. Ich habe das Gefühl, ich kenne jetzt vielleicht einige, aber bei weitem noch nicht alle. Und ich bin nach wie vor sehr gespannt, die deutsche Filmlandschaft kennenzulernen.
Mhm. Haben Sie das Gefühl, dass Sie was Aufregendes gefunden haben hier jetzt? Also sind da Sachen dabei gewesen, wo Sie sagen, gut, dass ich die jetzt kennengelernt habe, da müssen wir auf jeden Fall mal weiter spinnen.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe zwei Produzentinnen kennengelernt, die das Unternehmen Jünglinge leiten, und das mit denen, die finde ich zum Beispiel, bewundere ich total. Da war ich sehr glücklich, zum Beispiel die kennenzulernen. Oder auch eine Casterin, Cassandra Han heißt sie, eine deutsch-amerikanische Casterin, mit der hatte ich ein unfassbar tolles Gespräch. Und es geht ja nicht immer nur darum, dann tatsächlich auch Arbeitsbeziehungen daraus entstehen zu lassen, sondern einfach um den Austausch und am Abend vielleicht nach Hause zu gehen und zu denken, wow, da sind irgendwie echt tolle Leute in der Branche. So.
Das wollte ich nämlich auch gerade fragen. Also es ist ja wahrscheinlich nicht nur irgendwie Karriereplanung. Sind Sie überhaupt der Typ für Karriereplanung oder lassen Sie eher so auf sich zukommen?
Ich glaube, man kann keine Karriere richtig planen.
Nee?
Mm-mm.
Oh, ich glaube, manche gehen das sehr strategisch an.
Ja, man kann das strategisch angehen, aber ich sagte, heißt ja nicht, dass das sozusagen
dass
tatsächlich,
die Strategie
dass, man,
aufgeht.
Dass das aufgeht. Ja? Also, dass man wirklich einen aktiven Plan. Man kann sehr proaktiv in Situationen und Dinge reingehen, aber was das Außen sozusagen, wie die Resonanz darauf ist, das hat man letzten Endes nicht in der Hand. Und man kann natürlich dann zum Beispiel gefälligere Dinge machen. Es gibt, wenn man sich bestimmte Projekte entscheidet, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man dafür gesehen wird als für andere. Solche Dinge kann man schon entscheiden. Das würde ich benennen als proaktiv. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass man vollends eine Karriere in der Hand, also selber in der Hand hat.
Jetzt sind Sie 26 und noch, am Anfang Ihrer Karriere sind Sie ja nicht mehr. Sie haben ja schon einige Schritte getan eben. Netflix ist ja nicht nix, im Gegenteil, kommen wir nur darauf zu sprechen. Was muss ein Projekt haben, damit es Sie reizt? Weil Sie gerade gesagt haben, man kann ja auch entscheiden, okay, ich will gesehen werden und mache einen Film, um gesehen zu werden, um einen nächsten, den ich vielleicht inhaltlich auch will. Was ist dabei?
Genau. Naja, ich glaube, das war für mich, tatsächlich war Kaiserin für mich der springende Punkt zu dem Zeitpunkt, als ich mit 23 diese Rolle bekommen habe, oder 22, weiß es gar nicht mehr genau, weil, ja, das, ich habe das ja gerade beschrieben, es ist Kaiserin. Ich liebe diese Serie, aber es ist auch ein sehr kommerzielles, also es ist jetzt gar nicht negativ, aber es ist ein sehr kommerzielles Produkt so, und das schauen sich Menschen auf der ganzen Welt an, und in Deutschland schauen sich das auch sehr, sehr viele Millionen Menschen an, und es hat eine wahnsinnige Reichweite, und sowas unterstützt natürlich die Karriere und beziehungsweise die Sichtbarkeit.
Na klar.
Die Frage ist nur, und das war mir sehr wichtig, was macht man danach? Mhm. Also ich würde, ich hatte vielleicht auch so die Sorge, dass wenn man zu sehr in so kommerzielle Projekte sich darauf festlegt, dass man dann weniger irgendwie vielleicht auch arthausige Sachen oder politische Sachen oder sowas machen kann oder da auch nicht mehr ernst genommen wird von Filmschaffenden. Und das war mir dann sehr wichtig, nach Kaiserin, nach der zweiten Staffel zum Beispiel zu sagen, ja, oder auch zwischen der ersten und der zweiten zu sagen, jetzt möchte ich aber währenddessen auch noch was anderes machen und vielleicht weniger Serien, Film und Fernsehen.
Ja, genau. Und was ist eine Rolle, also oder wo, also manche sagen, der Regisseur, die Regisseurin, das ist für mich so ein Punkt, nach der ich, da fühle ich mich wohl. Mit der will ich arbeiten, mit dem will ich arbeiten. Oder ist es eine Geschichte, die Ihnen erzählt wird? Oder ist es die spezielle Rolle? Wonach gucken Sie als erstes? Haben Sie da schon eine Routine?
Ich würde tatsächlich behaupten, dass ich würde gerne sagen, ich gucke am meisten auf die Inhalte, weil das irgendwie die plausibelste Antwort ist, oder? Dass man sich für in gewisse
Hören
Inhalte
wir auch
interessiert.
Mhm.
Tatsächlich ist es bei mir aber so, dass es meistens über eine weitere tiefere Auseinandersetzung mit Regisseurinnen und Autorinnen in Projekte reinkomme.
Mhm.
Ja. Und dass das der erste Annäherungsschritt und das erste Verlieben in ein Projekt ist, das sind meistens die Regisseurinnen, mit denen ich dann arbeiten werde.
Die Schauspielerin Devrim Lingnau sagt also, haben wir eben gerade gehört, der Film, den sie auf der Berlinale präsentiert, Hysteria, liegt ihr ganz besonders am Herzen. Warum, wollen wir jetzt so ein bisschen rauskriegen. Sie spielt darin die Praktikantin Elif bei Dreharbeiten zu einem Film, also im Film wird ein Film gedreht, und zwar ein Film über den rechtsextremistischen Anschlag von Solingen 1993. Der deutsch-türkische Regisseur in diesem Film will alles politisch korrekt machen und engagiert Komparsen aus einem Geflüchtetenheim. Und als am Set für den Film dann ein Koran verbrannt wird, eskaliert die Situation. Frau Lingenau, Sie haben gesagt, in unseren aufgeheizten Zeiten, also ein Drehbuch, was Sie gereizt hat wegen der Aktualität.
Aus verschiedenen Gründen hat mich das Drehbuch gereizt. Also einmal wegen der eben, wie ich finde, politischen Relevanz. Aber die politische Relevanz liegt jetzt auch nicht darin, dass sie vordergründig, und das finde ich eigentlich das Angenehme an dem Film, versucht, weißen Menschen migrantisches Leben zu erklären, sondern eigentlich ist es ein Film für, oder was heißt für, ich glaube, der ist für alle, aber was das Besondere an dem Film ist, ist, dass man migrantische, postmigrantische Personen sieht, so differenziert wie eigentlich noch nie im deutschen Kino zuvor und so losgelöst von Stigmata gegenüber muslimischer Kultur. Und selbst bei türkischen FilmemacherInnen, die in den letzten Jahrzehnten vielleicht migrantisches, postmigrantisches Kino gemacht haben, finde ich, hat man noch nie so ein differenziertes verschiedene Rollenprofile eben gesehen.
Weil ich habe gerade gedacht, so bei dem Stichwort Koranverbrennung, also Religion und Migranten und Religion, da ist man ganz schnell eben beim Islamismus, ganz schnell bei Stereotypen.
Es gilt da zu differenzieren zwischen Islam und Islamismus.
Genau, ja. Wie schafft der Film das?
Zum Beispiel in dieser Geflüchteten-Ensemble. Da sieht man die unterschiedlichsten Charaktere also und die unterschiedlichen Beweggründe, auch nach Deutschland zu kommen. Zum Beispiel ein kurdischstämmiger Geflüchteter, der sehr links motiviert ist und aus so einer künstlerischen, kulturschaffenden Szene aus Kars kommt, aus den kurdischen Gebieten und dann zum Beispiel auch jemanden, der eher schon in zweiter Generation in Deutschland lebt und so als Taxifahrer arbeitet und aber dann vielleicht eher auch sich konservativer verhält. Also es gibt die unterschiedlichsten Positionen und dann zum Beispiel auch den Regisseur Yid, also der diesen Film im Film inszeniert, der auch in zweiter Generation lebt, aber aus einer sehr intellektuellen Familie kommt, wo der Vater irgendwie Theaterregisseur und die Mutter Journalistin oder sowas war und der nochmal einen ganz anderen Zugang hat zu muslimischer Kultur. Und ich habe das Gefühl, dass im deutschen Kino oder überhaupt in der deutschen Mehrheitsgesellschaft Musliminnen als über einen Kamm geschert werden. Und da differenziert der Film und zeigt, nein, dass es gibt nicht nur den vollbärtigen Muslim, sondern es gibt, also weg von diesem einen Bild zu gehen, was so sehr als ein Bild stereotypisiert irgendwie, wie so wahrgenommen wird, sondern es gibt in dieser Bevölkerungsgruppe die unterschiedlichsten politischen, religiösen Haltungen und Positionen.
Ja, genau. Und die Konflikte laufen zwischen den Muslimen durchaus auch ab. Ne? Also die Konflikte laufen unterschiedlichster Art und Weise ab. Bei der Premiere hat Regisseur Mehmet Büyük Atalay gesagt, wir würden uns gegenseitig eigentlich in unserer Gesellschaft gar nicht mehr wirklich wahrnehmen. Vor allem, wenn es um Migranten geht, denken wir eben sofort in Klischees, hat er da so am Schluss des Films gesagt, also am Schluss der Feier gesagt, der Präsentation da. Und dagegen wolle er andrehen mit seinem Film, also gegen dieses sich nicht sehen. Also, dass Sie dem zustimmen, das haben Sie ja eben ausgeführt.
Ich stimme dem
zu. Kann ein Film das? Kann ein Film dagegen andrehen?
Ja, ich glaube, Film und Kunst, Literatur, das, was dem Menschen sozusagen zur Verfügung steht, um auch politisch-gesellschaftliche Verhältnisse zu hinterfragen. Also das sind die Medien, mit denen wir, Kultur ist das Medium, mit dem wir gesellschaftliche Relevanz aufbauen, aber auch hinterfragen können. Und ich glaube, Film ist da prädestiniert für. Und
Diskussionen anzustoßen und vor allem eben in so einer Zeit, ne, wo wir von Klischees angeheizt werden in unserer Debatte.
Ja, und wo das ein wirkliches den anderen sehen und verstehen wollen in seiner Meinung, in seiner Haltung kaum noch möglich ist, weil alle öffentlichen Debatten, die wir erfahren, also so Talkshow-Debatten oder sowas, wahnsinnig konfrontativ ablaufen und eigentlich keine gemeinsamen Lösungen, keine gemeinsamen Standpunkte suchen, sondern sich gegeneinander ausspielen. Mhm. Und das ist natürlich das Problem, wenn man solch populistische, radikale Parteien am Erstarken sind. Und dagegen gilt es anzukämpfen. Und das kann man im Film tun, indem man differenziert.
Und zum Beispiel auch Ihre Figur ist ja eine, die sich sehr entwickelt in dem Film. Sie sind die Praktikantin Elif. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind Sie eingestiegen, weil Sie eben auch gesagt hatten, dass besonders gut fanden Sie, dass Sie mit dem Regisseur zusammen eigentlich die Rolle weiterentwickeln. Die war nicht ausgestaltet. Was war Ihnen wichtig an dieser Rolle?
Also, das habe ich nach und nach erst erfahren, was für mich an der Figur wichtig ist, in der Zusammenarbeit mit Mehmet. Als ich gecastet wurde für die Rolle, haben Mehmet und ich uns bei diesem Castingtermin sofort ineinander verliebt. Und am Anfang war es aber noch eine Deutsch-Polin zum Beispiel. Ja, wir haben, es war noch ein
anderer. Sie hat eine Deutsch-Polin dargestellt.
Mhm. Genau, in dem Drehbuch. Und dann wurde ich besetzt, oder beziehungsweise Mehmet und ich haben uns verliebt ineinander. Und wir haben angefangen, an dem Drehbuch zu arbeiten. Und irgendwann wurde uns klar, nee, unsere Geschichte, wir müssen unsere Geschichte erzählen. Mehmets und meine, obwohl wir haben eine teils ähnliche Sozialisierung erfahren, teils unterschiedliche, aufgrund von der religiösen Prägung innerhalb der Familien, der politischen Einstellung innerhalb der Familien. Und trotzdem haben Mehmet und ich der Rassismuserfahrung, die Mehmet andere gemacht hat als ich, weil ich weiß gelesen werde und Mehmet migrantisch gelesen wird. Das, aber wir haben trotzdem so ein sehr unmittelbares, ähnliches Gefühl zu der Wichtigkeit oder der Wichtigkeit postmigrantisches Leben, also vor allem jetzt explizit postmigrantisches Leben zu zeigen und differenziert zu zeigen in Form von zum Beispiel Elif. Das hätte man auch anders tun können, aber wir haben uns jetzt für Elif entschieden, die wie so eine unsichtbare Migrantin ist, die wie so ein Chamäleon in der Gesellschaft funktioniert. Da gibt es natürlich die verschiedensten postmigrantischen Positionen, aber meine Lebensrealität, und nun, weil ich dann besetzt war, war dann eben diese.
Im Abspann des Filmes ist auch nicht nur, sind Sie nicht nur mit dem Nachnamen Lingnau aufgeführt, sondern eben dahinter mit Bindestrich der Name Ihres türkischen Vaters, den Sie sonst, glaube ich, nicht so nennen, oder?
İslamoğlu.
Ja, genau. Ja, den nennen
Nein. Sonst nicht. Das war jetzt für mich erstmalig die Entscheidung, mit diesem Doppelnamen aufzutreten, wie so als Künstlerinnenname. Und ich habe das Gefühl, ich habe da mit verschiedenen Kolleginnen aus Kunst und Film drüber geredet und dass wir mehr Menschen wie mich, die in der Öffentlichkeit stehen und sprechen, dass wir mehr Menschen auch mit durchaus muslimischen Namen oder migrantischen Namen assoziieren und sehen, diese Namen erfüllen, also ich habe das Gefühl, ich erfülle wenig Stigmata, weil ich aus einer bildungsnahen Familie komme, weil ich eine Karriere mache gerade, weil ich studiert habe, aber aus die sozioökonomischen Umstände auf eine gewisse Art und Weise bei mir gegeben, also sehr gut gegeben sind. Und es ist wichtig, dass man diesen Namen İslamoğlu auch mit einer Person mit mir assoziiert und nicht nur mit Menschen, die rassifiziert sind oder die mit bestimmten Stigmata besetzt sind.
Das heißt, Ihre Erfahrungen mit migrantischer Identität in Deutschland oder im Filmgeschäft sind jetzt keine eher negativen, und gerade deswegen wollen Sie sagen, guck mal, aber ich bin genauso. So breit ist der Rahmen in unserer Gesellschaft.
Ja. Und das ist, es gibt ja zum Beispiel in den Protesten in den 60er Jahren, wo GastarbeiterInnen auf die Straße gegangen sind für ihre Arbeitsrechte, gab es zum Beispiel ein Plakat, wo hochgehalten wurde, wo die gesagt haben, wir sind auch das Volk. Ja? Und so ein bisschen ist vielleicht auch dieses Statement, diesen Namen jetzt öffentlich zu zeigen, dass ich so das Gefühl habe, ich, aber auch mein Vater und unsere Geschichte, unsere Familiengeschichte ist auch das Volk, ist auch Deutschland.
Sagt hier im Deutschland von Kultur, der Wrimling Now, İslamoğlu, habe ich den Namen richtig gemerkt?
İslamoğlu.
Ich habe ihn erst einmal auf der Leinwand gesehen. Wir haben eben gerade ziemlich intensiv darüber gesprochen, warum der Film Hysteria tatsächlich für Sie auch wichtig war, dort mitzuspielen. Sie haben eben nochmal gesagt, weil das Fremde tatsächlich auch in einer Figur eigentlich, das Fremde, was wir in unserer Gesellschaft immer wahrnehmen, die anderen, in einer Figur da richtig dargestellt wird.
Genau, es gibt ja in dem, also was heißt ja, die meisten Menschen haben ja den Film noch nicht gesehen.
Leider
also
noch nicht gesehen.
Es gibt die Figur des Fremden, der aber eher wie so ein als Stellvertreter für ein gesellschaftliches Phänomen funktioniert. In dem Narrativ des Thrillers, diese Ebene hat der Film ja auch, ist es schon, geht es mehr um den Fremden, den Einbrecher, was auch immer. Aber auf einer Metaebene könnte man das durchaus auch als das Narrativ des Fremden in der Gesellschaft verstehen und die Angst vor dem Fremden oder dem anderen, dem auf einer anderen Seite von einem ist und was einem gegenübersteht und was erstmal eine Bedrohung darstellt. Und dann geht das in dem Film hauptsächlich eben um den Fremden, aber auch vor allem um die Angst vor dem Fremden. Und das ist eigentlich ein total interessantes Thema.
Ja, zumal es eben dann wiederum uns alle angeht und man gar nicht sich davon irgendwie frei machen kann. Ganz interessant, weil finde ich diametral gegenüber bei der Rollenauswahlliste stelle ich mir ihre Rolle davor vor, nämlich die Rolle der Kaiserin Elisabeth von Österreich. Also was wir eben gehört haben und was wir jetzt hören, das sind wirklich so zwei Pole. Wie nah war Ihnen Sissi, also Elisabeth, eigentlich als man sie fragte, ob sie diese Rolle übernehmen?
Sie meinen die historische Figur?
Ja, die historische Figur. Hat die Sie interessiert?
Also die historische Figur war mir nicht nah. Mhm. Wie auch? Die ist ja schon lange tot. Nein, ja. Aber ich hatte mich zuvor nicht so ausführlich mit Kaiserin Elisabeth auseinandergesetzt und auch mit dem Sissi-Narrativ nicht. Aber das habe ich dann natürlich getan, als ich die Figur spielen durfte. Und auch in der Vorbereitung schon. Und was ich sehr interessant finde, weil ich auch in Interviews oft auf natürlich dann zum Beispiel die Romy Schneider-Sissi-Verfilmung und so angesprochen werde. Das Interessante ist, dass ich da mir dann tatsächlich auch Gedanken so gemacht habe, was eigentlich die Begeisterung für diese Frau und diese Figur so ausmacht. Und ich glaube, tatsächlich ist sowohl das Narrativ der historischen Figur, aber auch das Narrativ von Romy Schneider, Sissi und aber auch moderne Verfilmungen, die wir jetzt gerade, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, ist eigentlich immer das zu beobachten, dass sie alle diese Narrative ein Produkt ihrer Zeit sind und auch als solche zu verstehen sind. Und die Romy Schneider-Filme der 60er Jahre sind eindeutig als Produkt der deutschen Nachkriegszeit zu verstehen, in der man Filme, Heimatfilme produziert hat, die eigentlich die Gesellschaft und die Bevölkerung wie so ruhig stellen sollte oder in so einer Sicherheit wägen sollte.
Und in welcher Zeit produzieren Sie heute? Welche Figuren?
Ich wollte
haben
das
Sie
noch
also
ausführen
gemacht?
Und ein bestimmtes Frauenbild auch reproduziert hat, was eben auch sehr häuslich war, was so das Narrativ der romantischen Beziehung irgendwie ausgeführt hat, was zutiefst patriarchal war. Und ich glaube, insofern haben wir natürlich nicht viel mit diesen Romy Schneider-Verfilmungen zu tun, würde ich jetzt sagen, weil wir zwar die gleiche historische Figur uns zum Vorbild nehmen, aber die Narrative, die wir versuchen zu verfolgen oder die wir auch verfolgen, ganz andere sind. Und zwar welche, die eher Frauen ermutigen sollen, vielleicht selbstständig zu agieren, gewisse Dinge innerhalb ihrer romantischen Partnerschaft zu hinterfragen, aber auch gesellschaftliche Dinge irgendwie zu hinterfragen, sich zu positionieren, aufzubegehren. Das sind die Dinge, die wir versuchen in der Serie zu erzählen.
Wie haben Sie sich der Sache denn da genähert? Also wenn Sie sagen, am Anfang habe ich sie gar nicht gekannt, hat mich auch nicht so weit groß interessiert, dann aber doch ein Interesse gefunden. Wie gehen Sie dann vor?
Ich habe mich viel erstmal mit der historischen Figur auseinandergesetzt. Das war für mich offensichtlich natürlich die wichtigste.
Also über Bücher.
Genau, es gibt mehrere Biografien zu Kaiserin Elisabeth von Historikerinnen. Es gibt Zeitzeugenberichte, in denen man auch ihre, die hat ja selber viel Lyrik verfasst und Zeichnungen gemacht. Und ich habe mich, das war eigentlich ein besonders wichtiger Zugang für mich, die Lyrik und die Zeichnung, um die Person zu verstehen, weil selbst Zeitzeugenberichte sind ja immer sehr objektive Wahrnehmungen einer Person.
Ja, genau. Ja. Sehr, sehr, sehr eben gerade oft nicht, sondern subjektiv aus von der anderen Person her. Ne? Mhm. Und Sie wollten in die Elisabeth eintauchen.
Ja, ihre Welt verstehen.
Ihre eigenen
Die Gedankenwelt
Produkte.
Verstehen.
Es ist ja sehr opulent gedreht worden. Also ich meine, das gehört natürlich zu einer Kaiserin dazu, diese unglaublichen Kleider und so weiter. Also so wie war das für Sie, also in so einem Setting dann sich auch zu bewegen? Fremde Welt.
Das war total überwältigend, insofern als dass mir auch ich noch nie natürlich eine Produktion mit einem solchen Ausmaß gemacht habe und die Aufwendigkeit, mit der tatsächlich am Film heutzutage noch produziert wird, weil man ja denkt, vieles wird irgendwie mit CGI oder AI irgendwie so
künstliche Intelligenz
genauso hergestellt und tatsächlich ist Filmemachen immer noch ein Handwerk. Das ist mir aufgefallen, sowohl in der Szenografie, im Kostümbild. Es ist ein wahnsinnige Riesenproduktionsstätte, in der die verschiedensten Crafts, also so Handwerke und Gewerke zusammenkommen.
Ja, kann ich mir vorstellen, dass das dann eben auch gerade, wenn man jetzt beispielsweise den nächsten Film mit einem jungen Filmemacher gemacht hat, also wie Hysteria, dass das doch sich im Stab, in der Größe des Stabes wahrscheinlich sehr unterschiedlich darstellt. Sie sind ja historischen Figuren, bleiben Sie ja, glaube ich, treu. Ne? Der Roman des Schweizer Autors Robert Walser, Der Gehülfe, ist jetzt etwas, an dem Sie arbeiten. Aysche Pollard möchte den Film produzieren oder sind Sie schon dabei zu drehen?
Nee, wir drehen noch nicht. Wir drehen 2026 und genau, wir machen eine Romanadaption von Robert Walsers Roman Der Gehülfe. Das Projekt wird heißen Ein Platz in der Welt. Und
Sie spielen einen Mann.
Ein Cis-Mann, genau. Mhm.
Und das ist genau auch, also das mit Geschlechterrollen zu spielen, ist in dem Roman schon angelegt?
Nicht explizit, aber Robert Walser hat sich nicht in dem Gehöfen, aber in anderen Werken, vor allem in den Kurzgeschichten, die er geschrieben hat und in dem Roman Jakob von Gunten, den er kurz davor geschrieben hat, bevor er Der Gehöfe geschrieben hat, also oft zum Beispiel beschrieben, wie das für ihn wäre, wenn er eine Frau wäre, wie er die Welt wahrnehmen würde. Und natürlich, er hat ja vor fast jetzt 130 Jahren das schon verfasst, diese Romane. Und deswegen haben sie nicht die Terminologie, die wir heute vielleicht benutzen, um Geschlechterfragen zu benennen. Aber er hat auf jeden Fall, es gibt auch homosexuelle Tendenzen in den Romanen, in denen er irgendwie die Faszination zu Kollegen beschreibt. Und Aysche hat das, glaube ich, sehr inspiriert und interessiert. Und daraufhin
und sie eben auch dann offensichtlich.
Und nicht unbedingt auch. Und daraufhin eben auch entschieden, den Josef Marti, den Protagonisten des Gehöfen, mit einer Cis-Frau zu besetzen, die dann einen Cis-Mann spielt.
Ja. Unser Gast, die Schauspielerin Devrim Lingnau, ist mehrfach ausgezeichnet als Nachwuchstalent, jetzt als European Shooting Star. Das hält sie aber nicht davon ab, sich zusätzlich zum Schauspiel auch noch als bildende Künstlerin auszudrücken. Wann wählen Sie welche Ausdrucksformen oder sind die gleichwertig? Wie geht das?
Leider sind die momentan nicht gleichwertig. Da aus ganz pragmatischen Gründen, die ich eigentlich nicht selber gewählt habe, aber ich natürlich mein Broterwerb mit der Schauspielerei irgendwie so stattfindet und das mit der freien Kunst momentan noch nicht möglich ist, das würde ich mir irgendwann auch wünschen. Ich habe aber das Gefühl, dass irgendwie alles in meinem Leben zumindest irgendwie so ganz natürlich auch zur richtigen Zeit kommt und deswegen mache ich mir da nicht Sorgen. Und
was für eine Kunst machen Sie? Sie sind Meisterschülerin von Ulla von Brandenburg.
Genau.
Und Kunst jetzt im Radio zu beschreiben, ist natürlich eine Herausforderung. Bitte schön.
Ich habe 6 Jahre freie Kunst studiert und bin, wie gesagt, jetzt eben Meisterschülerin noch ein Jahr. Und bin ursprünglich eigentlich in der Klasse für Malerei, eben bei Ulla von Brandenburg. Habe mich aber während dem Studium fast ausschließlich für Videokunst und Medienkunst interessiert. Also Sound, Video, Installation, sowas. Mhm. Ja.
Und lassen sich tatsächlich auch von Filmen inspirieren?
Genau, in meiner Diplomarbeit zuletzt, das war die letzte Ausstellung, die ich gezeigt habe im Oktober, habe ich den Film Crimes of the Future von David Cronenberg zitiert, und zwar den Film aus den 70er Jahren, der wurde ja dann nochmal gemacht und habe mir da Filmzitate rausgenommen und die visuell, aber auch akustisch in einen neuen Kontext gestellt.
Da hat man das Gefühl, dass Sie Film oder ja, dass Film Sie dann, dass das Interesse daran nicht ausgeschöpft ist in der filmischen Arbeit, sondern eben auch noch in die andere Kunst transferiert. Warum?
Also ich glaube, ich kann mich auch für andere Dinge als Film begeistern und als Inspirationsquelle irgendwie so nehmen. Aber dadurch, dass ich mich jetzt nun mal beruflich viel mit Film auseinandersetze, ist das irgendwie so naheliegend. Oder das ist dann wie so sehr präsent auch in meinem Kopf, die Auseinandersetzung mit Film. In meiner filmischen Arbeit, ja, dass das dann natürlich auch in mir weiterarbeitet, wenn ich jetzt irgendwie über meine eigene künstlerische Arbeit nachdenke. Und insofern ist das irgendwie naheliegend. Ich könnte mich aber auch von Puppentheater inspirieren lassen. Also das ist nicht ausschließlich.
Ist das, also dann die bildende Kunst, ist dann noch eine Ebene weiter als im Film? Also so, ich versuche so diese beiden kreativen Adern in Ihnen so ein bisschen mehr kennenzulernen.
Was meinen Sie damit?
Also ob Sie, so welche Ebene Sie, was ich am Anfang auch gesagt habe, für was brauchen Sie oder nutzen Sie welche Ausdrucksform? Was wollen Sie mit der bildenden Kunst? Was treibt Sie da an?
Ich glaube, ich kann das und möchte das eigentlich gar nicht so aufwiegen gegen das Schauspielern, weil beides kommt sehr nah aus meinem Herzen. Und es findet in der Schauspielerei eine Form von Ausdruck und mein Denken und meine, mein Fühlen findet aber auch, und mein Weltverständnis. Ich habe das Gefühl, ich kann über Kunst, aber auch über Filme machen und schauspielerisches Arbeiten die Welt verstehen. Und deswegen ist es auch für mich zum Beispiel immer noch aufregend, solche Interviews wie heute hier zu machen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich als, in Anführungszeichen, fertige Künstlerin oder Person hier auftrete, sondern dass alles, was ich mache beruflich, für mich ein Lernprozess ist. Und das ist, findet in der Kunst statt, dass ich Dinge verstehen möchte und deswegen künstlerische Arbeiten mache und weniger, weil ich das Gefühl habe, ich muss jetzt hier eine Position einnehmen und vertreten. Und genauso ist es mit dem schauspielerischen Arbeiten. Ich versuche da Dinge, Verhältnisse zu verstehen und auch in unserem Gespräch zum Beispiel. Ja, das ist für mich weniger, dass ich hinkomme und sage, so jetzt lasse ich das und das, die und die Position ab, sondern ich möchte im besten Falle weiter Dinge lernen.
Und das, genau das wollte ich rausbekommen, also weil das ja schon sehr interessant ist, wenn so zwei starke kreative Kräfte, also was treibt die Person, also sie in dem Fall dann an? Also das, war das schon in ihrer Familie so, ist das angelegt, also diese kreative Auseinandersetzung? Sie haben gesagt, Sie kommen aus einer bildungsbürgerlichen Familie, war Kunst, Kultur immer Teil des Familienlebens?
Also meine Eltern sind, glaube ich, beides sehr auch kreative Menschen und haben auf unterschiedliche Art und Weise auch selber künstlerisch kreativ gearbeitet. Und also ich glaube, analytisches Denken und analytische, also etwas verstehen zu wollen, also wenn... Die Art und Weise, sich Sachverhalten zu nähern, indem man etwas verstehen will, indem man etwas auf den Grund gehen will, sich da kreativ dem anzunähern über kreative Prozesse und eben nicht nur analytische, das habe ich, glaube ich, von meinen Eltern.
Das klingt nach viel Auseinandersetzung, also jetzt nicht Streit, sondern nach viel miteinander reden, auf Augenhöhe behandelt werden. So klingt das für mich.
Ja.
Auch als Kind. Also sind,
Ja, mein Vater war oder ist Schildermacher und meine Mutter macht Personalentwicklung und ich habe das Gefühl, das sind sehr unterschiedliche Metiers, die aber durchaus auch eine gewisse Form von Kreativität erfordern. Und da habe ich, glaube ich, viel von beiden gelernt.
Ja. Sie sind ja auch ein sehr politischer Mensch. Also das haben wir jetzt durch die ganze Zeit mitbekommen. Spielt Politik eine Rolle in Ihrer Familie oder kommt das eher so aus dem schulischen, was weiß ich, oder Freundeskreis?
Das kommt, ich glaube, da ist, genau, spielt sozusagen die familiäre Sozialisierung eine große Rolle und ich würde schon sagen, dass ich auch politisch geprägt wurde in meinem Elternhaus, dass aber darüber hinaus natürlich auch die weitere Sozialisierung, also der Freundeskreis, aber auch die Schule, die man besucht und dann aber auch die Auseinandersetzung, die ich hatte während meinem Studium eigentlich maßgeblich prägend war für meine jetzige Haltung.
Ja, von der Sie ja gesagt haben, es ist eben eine Entwicklung, an der wir hier auch teilhaben können mit Devin Lingnau im Deutschlandfunk Kultur. Die letzten Minuten im Gespräch mit Devrim Lingnau. Jetzt frage ich Sie natürlich nach Ihrer Arbeit zurzeit. Also jetzt sehen wir ja auf der Berlinale das, was Sie alles schon gedreht haben. Woran sind Sie jetzt?
Genau, wie gesagt, im Moment arbeite ich sehr intensiv mit Aisha Pollard an dem Ein Platz in der Welt, an dem Drehbuch. Und wir haben uns jetzt auch in den letzten Wochen in Berlin getroffen und nochmal ausführlich auch über die aktuelle Fassung des Drehbuchs gesprochen. Das ist eine ganz tolle Zusammenarbeit mit Aisha.
Das ist auch eine sehr intensive Zeit wahrscheinlich, ne, wenn man an so einem Drehbuch da arbeitet.
Ja, sehr intensiv und auch durchaus emotional. Und wir sind ja jetzt auch im Berlinale Co-Production Market auf der Berlinale mit diesem Projekt schon. Das heißt...
Ah, das schon auf der Suche nach...
Genau, das ist eigentlich immer ein sehr gutes Indiz dafür, dass der Film dann auch... dann später die nötige Sichtbarkeit und so bekommt.
Sichtbarkeit werden Sie auch wieder haben als Kaiserin. Da wird, glaube ich, in diesem Jahr die dritte Staffel gedreht.
Genau, ab September.
Haben Sie also auch genug zu tun, aber Ausstellungen wollen Sie trotzdem noch machen.
Genau, ab September, wie gesagt, drehen wir die dritte Staffel bis Februar 2026. Das ist immer ein sehr langer Zeitraum, der mich auch absorbiert. Und davor habe ich jetzt noch zwei Ausstellungen anstehen. Eine auf der Art Antwerp in einer Galerie, die heißt Fred and Ferry. Und eine Ausstellung, das ist die Meisterschülerinnen-Ausstellung von der Kunstakademie im Kunsthaus in Sindelfingen.
Und damit ist dann auch Ihr Studium abgeschlossen.
Genau.
Na dann drücken wir die Daumen, voller Terminkalender. Devin Lingnau, Dankeschön für den Besuch hier.
Ich danke auch.
Heute Abend läuft der Film Hysteria noch auf der Berlinale und dann können wir nur Daumen drücken, dass wir ihn hoffentlich bald alle in den Kinos sehen. Das wünsche ich uns.
Das also, wünsche ich mir auch.
Einen schönen Tag wünsche ich noch.
Danke gleichfalls.